Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit dem Inhaber einer deutschen Bäckerei in Seoul. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea und Mongolei wollen Beziehungen in goldenes Zeitalter führen. Präsident Yi wirbt für langfristige strategische Partnerschaft mit der NATO. SK Hynix gelingt mit ADR-Platzierung größter US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens. Südkorea und die Mongolei wollen ihre strategische Partnerschaft weiter vertiefen. Bei einem Gipfeltreffen in Ulaanbaatar verabschiedeten Präsident Lee Jae-myung und sein mongolischer Amtskollege Ushnadjin Chürösych am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung mit dem Titel »Goldenes Zeitalter der Beziehungen zwischen Südkorea und der Mongolei«. Nach dem Treffen erklärte Yi vor der Presse, beide Seiten hätten damit eine gemeinsame Vision für die künftige Entwicklung ihrer Beziehungen formuliert. Die Erklärung solle den Menschen in beiden Ländern zugutekommen und zugleich zu Frieden und Entwicklung in der Region beitragen. Konkret wollen Seoul und Ulaanbaatar das politische und diplomatische Vertrauen ausbauen und ihre strategische Partnerschaft vertiefen. Nach der grundsätzlichen Einigung auf ein Abkommen über eine umfassende Wirtschaftspartnerschaft CEPA streben beide Länder zudem an, ihr Handelsvolumen bis 2030 auf 1 Milliarde Dollar zu erhöhen. Auch der kulturelle Austausch und persönliche Begegnungen zwischen Menschen beider Staaten sollen intensiviert werden. Diese Kontakte seien eine wichtige Grundlage der freundschaftlichen Beziehungen, hieß es. Südkorea und die NATO sollen nach dem Willen von Präsident Lee Jae-myung die internationale Sicherheitsordnung langfristig gemeinsam stützen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu erklärte Lee, Sicherheit kenne heute keine geografischen Grenzen mehr. Sein Ziel sei eine strategische Partnerschaft zwischen Südkorea und der NATO, die über Jahrzehnte Bestand haben solle. Europa, der Atlantikraum und der Indopazifik seien durch gemeinsame sicherheitspolitische Herausforderungen zunehmend miteinander verbunden. In dieser neuen Ära seien technologische Innovationen, eine widerstandsfähige industrielle Basis und verlässliche Partnerschaften entscheidend für die Sicherheit, sagte der Präsident. Er hatte am Dienstag erstmals seit seinem Amtsantritt an einem NATO-Gipfel teilgenommen. Beim NATO-Forum der Verteidigungsindustrie in Ankara schlug er eine Partnerschaft 2.0 zwischen Südkorea und der NATO im Bereich der Verteidigungsindustrie vor. Die Zusammenarbeit solle sich künftig nicht mehr auf den Handel mit Waffensystemen beschränken, erläuterte Lee. Vielmehr seien die gemeinsame Forschung und Produktion sowie der gemeinsame Betrieb von Verteidigungssystemen erforderlich. Der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix nimmt durch die Platzierung von Hinterlegungsscheinen in New York rund 26,5 Milliarden Dollar ein, so viel wie kein ausländisches Unternehmen zuvor. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, liegt der endgültige Ausgabepreis bei 149 Dollar je Anteilsschein. Insgesamt werden 177,9 Millionen American Depositary Receipts, ADRs, angeboten. Dabei handelt es sich um Hinterlegungsscheine, über die ausländische Aktien an US-Börsen gehandelt werden können. Daraus ergibt sich ein Emissionserlös von 26,507 Milliarden Dollar. SK Hynix übertrifft damit den bisherigen Rekord des chinesischen Online-Händlers Alibaba, der bei seinem US-Börsengang 25 Milliarden Dollar eingenommen hatte. Damit ist die Platzierung der größte US-Börsengang eines nicht-amerikanischen Unternehmens überhaupt in der Geschichte. Größer war außerdem insgesamt nur der Börsengang des US-Konzerns SpaceX mit 85,7 Milliarden Dollar. US-Handelsminister Howard Lutnick hat Samsung Electronics und SK Hynix aufgefordert, ihre Speicherchip-Produktion in den Vereinigten Staaten auszubauen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, äußerte sich Lutnick am Donnerstag bei einer Zeremonie zum Auftakt der Betonarbeiten an einer neuen Halbleiterfabrik des US-Unternehmens Micron im Bundesstaat New York. Er führe darüber bereits Gespräche mit den beiden südkoreanischen Konzernen, sagte der Minister. Einzelheiten nannte er nicht. US-Präsident Donald Trump habe deutlich gemacht, dass Unternehmen ihre Geschäfte in den Vereinigten Staaten betreiben sollten und die Welt reagiere rasch darauf, erklärte Lutnick weiter. Trumps Wirtschaftsmodell zeige, dass es nie einen besseren Zeitpunkt gegeben habe, in den USA zu investieren. Nordkoreas Ministerpräsident Park Tae-sung ist anlässlich des 65. Jahrestags des Freundschaftsvertrags zwischen Nordkorea und China in Peking eingetroffen. Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, kam Park am Freitag an der Spitze einer nordkoreanischen Delegation in der chinesischen Hauptstadt an. Sein Besuch soll bis Sonntag dauern. Am Samstag will Park an den Feierlichkeiten zum Jahrestag teilnehmen. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, hat am Donnerstag angekündigt, beide Länder würden das Jubiläum mit einer großen gemeinsamen Gedenkveranstaltung begehen. Der Vertrag war am 11. Juli 1961 in Peking vom damaligen chinesischen Ministerpräsidenten Zhou Enlai und dem nordkoreanischen Staatsgründer Kim Il-sung unterzeichnet worden. Er verpflichtet beide Länder zu militärischem Beistand, falls eine der beiden Seiten einem bewaffneten Angriff von außen ausgesetzt ist. Das südkoreanische Vereinigungsministerium erklärte am Freitag, erstmals seit 7 Jahren habe Nordkorea wieder eine Delegation zu den Jubiläumsfeierlichkeiten nach China entsandt. Zudem werde die Delegation von einem ranghöheren Vertreter angeführt als bei früheren Anlässen. Nordkorea will seine nachrichtendienstlichen Aktivitäten gegen Südkorea sowie in anderen Ländern verstärken. Bei einer Sitzung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei seien entsprechende Aufgaben und Maßnahmen beschlossen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Das Treffen habe am Donnerstag unter der Leitung von Machthaber Kim Jong-un stattgefunden. Die Behörde gilt als zuständig für die Informationsgewinnung und für verdeckte Operationen im Ausland, vor allem gegen Südkorea. Die Zustimmung zur Amtsführung von Präsident Lee Jae-myung ist im Vergleich zur Vorwoche leicht zurückgegangen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup Korea hervor. Für die Erhebung wurden zwischen Dienstag und Donnerstag landesweit 1.002 Menschen ab 18 Jahren befragt. Demnach bewerteten 53% der Befragten Lees Arbeit positiv. Das war 1 Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Auch der Anteil derjenigen, die seine Amtsführung negativ beurteilten, sank um 1 Prozentpunkt und lag bei 35%. Als häufigsten Grund für eine positive Bewertung nannten 19% der Befragten Lees Politik in den Bereichen Wirtschaft und Lebensunterhalt. Mit 17% folgte seine Außenpolitik. Bei den negativen Bewertungen standen ebenfalls wirtschaftliche Themen im Vordergrund. 21% verwiesen auf die wirtschaftliche Lage und die Lebenshaltung sowie auf die schwache Landeswährung Won. 7% erklärten allgemein, Lee mache seine Arbeit schlecht. Rund 550 Lehrkräfte für Koreanisch aus aller Welt kommen am Montag zu einer gemeinsamen Fortbildung in Seoul zusammen. Wie die 4 beteiligten Behörden, Kulturministerium, Bildungsministerium, Außenministerium und die Behörde für Auslandskoreaner am Freitag mitteilten, findet die gemeinsame Fortbildung 2026 für Koreanisch-Lehrkräfte weltweit im Kongresszentrum COEX in Seoul statt. An der diesjährigen Veranstaltung nehmen insgesamt 547 Personen teil. Dazu gehören Lehrkräfte der König-Sejong-Institute, entsandte Koreanischlehrer an Auslandsschulen, Dozenten ausländischer Hochschulen sowie Lehrpersonal und Schulleitungen koreanischer Sprachschulen im Ausland. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 10. Juli To Young-in
und Jan Dirks, und wir freuen uns, dass Sie uns Gesellschaft leisten.
Ja, die Regenzeit hat hier in Korea begonnen. Das Wetter wechselt ständig zwischen starkem Regen und schwüler Hitze. Es lässt sich auch schwer voraussagen, wann es regnen wird, so dass man in Korea zurzeit am besten immer einen Regenschirm dabei haben sollte. Hat man ihn in der Hektik doch mal vergessen, ist das nicht weiter tragisch, da man Regenschirme zum Beispiel auch in einem 24-Stunden-Laden schnell und ziemlich günstig bekommt.
Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Regenschirme sich in Korea überhaupt verbreitet haben und zum Alltagsgegenstand geworden sind. Bis zur späten Joseon-Zeit gab es keinen Regenschirm, sondern nur einen Sonnenschirm, den lediglich der König und die Königsfamilie nutzen konnten, um sich vor den starken Sonnenstrahlen zu schützen. Der Regenschirm, wie man ihn heute kennt, wurde vermutlich von ausländischen Missionaren Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts nach Korea gebracht.
Statt eines Schirms trugen einfache Bürger einen Kegelhut aus Bambus oder Schilf oder eine Art Umhang aus Streu, wenn es regnete. Die Frauen trugen ihren üblichen Stoffumhang, der ihren Körper fast vollständig bedeckte und den sie immer tragen mussten, wenn sie das Haus verließen. Mitte der Joseon-Zeit war unter den männlichen Gelehrten vor allem das sogenannte Kalmo verbreitet. Es handelt sich um eine Art Mini-Regenschirm aus Papier, den man über den Männerhut Kat, den einige vielleicht auch aus dem Animationsfilm K-Pop Demon Hunters kennen, stülpen konnte.
Der Regenhut Kalmo ähnelt vom Aussehen her einem Plissé-Rock oder einem Lampenschirm mit Falten. Das Papier für die Bespannung wurde in Sojabohnenöl getränkt, um es wasserdicht zu machen. Streben aus Bambus sorgten für die Stabilität der Kopfbedeckung. Innen wurden zwei Schnüre an beiden Seiten befestigt, die man dann unter dem Kinn zusammenband, damit der Regenhut auf dem Herrenhut Kat auch sicher hielt. Wenn er nicht gebraucht wurde, ließ man ihn trocknen, rollte ihn zusammen wie einen normalen Schirm und band ihn mit einer Schnur fest. Wenn der Himmel morgens schon verdächtig nach Regen aussah, steckten die Gelehrten diesen handlich gefalteten Kalmo, fast wie einen kleinen Faltfächer, einfach in die weiten Ärmel ihres Gewandes und gingen so aus dem Haus. Für einen Gelehrten war der Hut ein essentielles Element, das sowohl für Etikette als auch für Eleganz stand. Alles andere durfte also nass werden, nur der Hut nicht. Daher also dieser Überhut, Regenhut, Kalmo.
Interessanterweise sollen die alten Kalmo-Regenhüte in Antiquitätengeschäften im Seouler Viertel Tapsimni aktuell ein absoluter Verkaufsschlager sein. Nicht für den Schutz vor dem Regen, den haben wir ja, die Regenschirme, sondern als Lampenschirm. Da sich der Umfang der Bespannung stufenlos vergrößern oder verkleinern lässt, passt er auf fast jede Lampe, und das traditionelle Handypapier lässt das Licht sanft durchschimmern. Ein wunderschönes Beispiel dafür, wie das Traditionelle im modernen Alltag ein neues Leben bekommt, auch wenn der Zweck sich verändert hat. Manche Dinge sind eben einfach zeitlos.
Na, wenn das die altehrwürdigen Joseon-Gelehrten wissen, was die dazu sagen.
Das
will.
Ist ja.
Gut, über Raum und Zeit hinweg pflegen wir natürlich auch die Freundschaft mit unseren Hörerfreunden. Und ein wichtiger Bestandteil für die Pflege der Freundschaft ist natürlich die Post, die wir uns gleich mal anschauen wollen. Über unsere German-Adresse hat sich Monitor Burkhard Müller aus Hilden diese Woche wieder mehrfach gemeldet, worüber wir uns wie immer sehr gefreut haben. Am 2. Juli berichtete Herr Müller zum Beispiel über einen anfänglich schwierigen, aber zunehmend besseren Kurzwellenempfang. Am 3. Juli sei er aber wieder durchgehend gut gewesen.
Am selben Tag hörte Monitor Franz Schanze aus dem österreichischen Schrems bei uns übers Internet rein und fügte noch hinzu, der Empfang war gut und störungsfrei. Der eingangs angeführte Bericht der Moderatorin in der Hörerecke über den Kurzurlaub und die Pechsträhne, die den Urlaub begleitete, waren irgendwie beeindruckend.
Ja. Aber am Ende ist alles gut gegangen. Herr Schanzer schrieb uns außerdem, dass er sich einer Operation unterziehen musste. Wir sind erleichtert, dass dieser Eingriff erst einmal gut überstanden ist und wünschen Ihnen baldige Genesung, lieber Herr Schanzer.
Die Schneckenpost brachte uns noch einen Empfangsbericht von Arnold Heiles aus dem luxemburgischen Heinescheid, der uns am 8. Mai mit seinem Kenwood R 5000 mit Krananantenne mit Simpo 45444 gehört hat. Außerdem schrieb er uns noch Folgendes. Dieses Mal habe ich einen Artikel aus unserer Tageszeitung Luxemburger Wort vom 20. April beigelegt, der darüber berichtet, dass der letzte Luxemburger Veteran des Koreakriegs verstorben sei. Dazu meine Frage, ist man sich in Korea noch bewusst, dass auch kleine Länder Truppen, wenn auch in kleiner Menge, zur Verfügung stellten? Welchen Stellenwert hat der Koreakrieg noch heute, zumal bei der jüngeren Bevölkerung?
Ja, zunächst vielen Dank für den Artikel, lieber Herr Heiles. Der Veteran Jean-Michel Clément war einer der 85 Männer aus Luxemburg, die einst im Koreakrieg gedient haben. Er wurde 94 Jahre alt. Eine traurige Nachricht, dass er jetzt verstorben ist, und das bewegt uns hier natürlich auch.
Um auf die erste Frage von Herrn Heiles zurückzukommen, Südkorea ist sich bis heute natürlich sehr bewusst, dass auch kleinere Länder uns in unserer dunkelsten Stunde zur Seite standen. In der Stadt Dongducheon in der Nähe von Seoul gibt es sogar ein eigenes Denkmal, das den 85 Luxemburgern und den Soldaten des belgischen Infanteriebataillons, in das die luxemburgischen Soldaten eingegliedert waren, gewidmet ist. Wenn man die Bevölkerungszahl und die Größe der Streitkräfte Luxemburgs damals in den 1950ern bedenkt, war die Zahl der Freiwilligen beachtlich.
Aus diesem Grund gehörte Luxemburg zu den Ländern, mit denen die südkoreanische Regierung nach dem Waffenstillstand prioritär diplomatische Beziehungen aufzunehmen versuchte. So wurden mit Luxemburg im Jahr 1962 offiziell diplomatische Beziehungen hergestellt. Allerdings war Südkorea lange Zeit durch die Botschaft in Belgien in Luxemburg vertreten, während die luxemburgische Botschaft in Japan auch für Südkorea zuständig war. Am 1. Juli 2024 wurde schließlich eine eigene luxemburgische Botschaft in Seoul eröffnet, und exakt am selben Tag nahm auch die südkoreanische Botschaft in Luxemburg offiziell ihren Betrieb auf. Aus diesem Anlass fand in jenem Jahr auch eine Sonderausstellung im War Memorial in Seoul statt, die den luxemburgischen Soldaten im Koreakrieg gewidmet war.
Leider verblasst die Erinnerung an den Koreakrieg mit den Jahren immer mehr. Bei einer jüngsten Umfrage gaben 52,7% der Befragten an, dass sie nicht wüssten, in welchem Jahr der Koreakrieg ausbrach. Der Anteil derer, der die korrekt mit 1950 geantwortet haben, lag gerade einmal bei 47,3%. Auch die Zahl der noch lebenden Veteranen sinkt. Während des Krieges kämpften rund 900.000 Soldaten in den südkoreanischen Streitkräften. Zum 70. Jahrestag im Jahr 2020 sank die Zahl der davon noch Lebenden bereits auf etwa 75.200. Ende November 2025 zählte das koreanische Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten nur noch rund 27.000 von ihnen. Auch wenn der anhaltende Zustand des Waffenstillstands uns doch alltäglich an den Krieg erinnert, bleibt es immer noch eine wichtige Aufgabe für die heutige Gesellschaft, das Vermächtnis dieses wichtigen Kapitels der koreanischen Geschichte für die nachfolgenden Generationen aufzubewahren.
Ja, und an dieser Stelle hören wir ein wenig Musik. Wir hören das Lied Jupchirol Hurinal, Graue Tage im Juni und Juli, gesungen von Kim Eun-ho.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. K-Pop, einen Mystery-Thriller und koreanische Interpreten klassischer Musik gibt es dieses Mal in den Medientipps, schreibt Herr Kröpke. Das BR-Fernsehen zeigt am Mittwoch, dem 15. Juli um 22 Uhr in seiner Reihe BR Story den Beitrag Made in Korea, K-Pop und die Superfans. Es handelt sich dabei allerdings nicht um eine neue Sendung, sondern um den Bericht Mein Leben mit K-Pop, der heute um 19.40 Uhr auf Arte ausgestrahlt wurde.
Auch der Filmtipp ist eine Wiederholung. Der Spielfilm The Wailing, die Besessenen, aus dem Jahr 2016, kommt zum wiederholten Mal im Fernsehen, dieses Mal auf Kabel 1 Classic, am Donnerstag, dem 16. Juli um 20.15 Uhr.
Im Radiotipp steht das Trio Con Brio aus Kopenhagen im Mittelpunkt. Vorgestellt wird das Trio in der Sendung Klassik, Pop etc. am Sonnabend, dem 11. Juli um 10.05 Uhr im Deutschlandfunk. Mitglieder des Trios sind die südkoreanischen Schwestern Soo Jin und Soo Kyung-hong an Violine und Violoncello und der Pianist Jens Elvekjær aus Dänemark.
Ja, das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Vielen Dank dafür. Und wir möchten Sie noch schnell auf die heutige Ausgabe der Interviewsendung Sofern so nah aufmerksam machen. Heute ist Matti aus Deutschland bei uns zu Gast, der seit letztem Jahr eine Bäckerei in Seoul betreibt. Bekannt ist die Bäckerei besonders für ihre Zimtschnecken und andere Backwaren, die Einflüsse aus deutscher oder nordischer Backkultur nach Korea bringen. Im Interview erzählt er über seinen Weg nach Korea, seine Bäckerei, Unterschiede zwischen deutscher und koreanischer Esskultur und auch davon, wie Backwaren Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander verbinden können. Wir wünschen allen schon einmal viel Spaß beim Reinhören.
Und bei uns geht es weiter mit der Post. Von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau haben wir seinen Empfangsbericht für den Monat Juni erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne konnte er uns im Juni fast täglich jeweils mit Simpo 5x4 empfangen. Außerdem möchte Herr Seiser interessierte Kurzwellenfreunde noch darauf hinweisen, dass die monatliche RTI-Hörerclub Ottenau-Unterhaltung am Samstag, dem 11. Juli ab 18 Uhr UTC bei Teams stattfindet.
Der nächste Monatsbericht kam von Monitorin Claudia Buchner aus Fürth. Mit ihrem Texon S2000 mit Loop-Antenne verzeichnete sie in der ersten Juni-Hälfte durchgehend einen Kurzwellenempfang von Sinpo 54444. Außerdem schrieb sie uns noch: Mitte Juni war ich in Kärnten im Urlaub. Da haben wir auch das Bonsai-Museum in Seeboden am Millstätter See besucht und ich habe einen koreanischen Dreispitz-Ahorn entdeckt. Schade, dass die koreanische Fußballmannschaft bereits in der Vorrunde der WM ausgeschieden ist. Aber Deutschland kam auch nicht viel weiter. Grüßen möchte ich gerne alle Monitore und den Hörerclub Ottenau.
Und zum Schluss kommen wir nochmal auf die Schneckenpost zurück. Susumu Nomura aus dem japanischen Yamaguchi schrieb uns auf einer der Postkarten, die uns im letzten Monat erreichten, noch Folgendes. Bei KBS hörte ich im Mai, dass 22% der Fahrgäste, die mit der U-Bahn-Linie 1 fahren, Senioren ab 65 Jahren sind, die kostenlos mit der U-Bahn fahren können. Das System dieser kostenlosen U-Bahn-Fahrten soll 1985 eingeführt worden sein. Aber aufgrund der sinkenden Geburtenrate und der alternden Bevölkerung wird erwartet, dass der Anteil der älteren Menschen, die mit der U-Bahn gratis fahren können, steigen wird und dadurch auch die Verluste größer werden. Ich denke, das System sollte abgeschafft werden. ÖPNV-Preise in Korea sind doch ohnehin schon zu günstig.
Ja, das Thema wird auf jeden Fall seit Jahren in Korea diskutiert. Diese Regelung der kostenlosen U-Bahn-Fahrten für Senioren nahm ihren Anfang am Elterntag am 8. Mai 1980 und ermöglichte zunächst einen 50-prozentigen Rabatt für Menschen ab 70 Jahren. Ein Jahr später wurde das Seniorenwohlfahrtsgesetz erlassen und das Einstiegsalter auf 65 Jahre gesenkt. Im Jahr 1984 wurde dann auf Anweisung des damaligen Präsidenten John Doohan die Verordnung zu diesem Gesetz von der Regierung geändert. Der Rabatt wurde auf 100% angehoben und damit begann die Ära der komplett kostenlosen Fahrten für alle ab 65, die bis heute andauert.
Seit langem wird jedoch unter anderem kritisiert, dass diese Regelung nicht alle Senioren gleich behandelt, insbesondere ältere Menschen, die von U-Bahn-Stationen weiter entfernt wohnen oder stärker auf Busse angewiesen sind, können von dieser Regelung nicht profitieren. Die Stadt Seoul erwägt gerade, das Alter für die kostenlose U-Bahn-Nutzung auf 70 Jahre anzuheben und die dadurch erzielten Einsparungen zur Subventionierung der Busfahrpreise für Menschen ab 70 Jahren einzusetzen. Vertretern der Stadt zufolge spiegelt der Vorschlag die sich wandelnde Wahrnehmung des Alterns und die zunehmende wirtschaftliche Aktivität älterer Koreaner wider.
Zudem sieht sich die Stadt aufgrund des Programms zur kostenlosen U-Bahn-Nutzung einem zunehmenden finanziellen Druck ausgesetzt, da die Zahl der berechtigten Nutzer aufgrund der raschen Bevölkerungsalterung weiter wächst. Während der Anteil der Senioren ab 65 Jahren damals nur 4,1% an der Gesamtbevölkerung ausmachte, ist er nach dem Stand von 2025 um mehr als das Fünffache auf knapp 22% gestiegen.
Die erste Strecke der U-Bahn-Linie 1 wurde übrigens am 15. August 1974 in Betrieb genommen. Sie verband auf 7,8 Kilometern die Bahnhöfe Seoul Station und Cheongnyang-ni. Insgesamt gab es 9 Haltestellen. Heute erstreckt sich die Linie 1 über eine Strecke von knapp 219 Kilometern und verbindet 102 U-Bahn-Stationen miteinander. Dazu gehört auch die U-Bahn-Station Taegi-dong, die Herr Nomura auf seiner Postkarte erwähnte. In diesem Zusammenhang fragte uns Herr Nomura übrigens noch, was sich in der Nähe dieser U-Bahn-Station überhaupt befindet, wo vor allem ältere Fahrgäste ein- und auszusteigen scheinen.
Die Gegend ist stets voll von Menschen, vor allem weil sich hier der Gyeongdong-Markt befindet. Der Beginn des Gyeongdong-Markts, wortwörtlich Markt im Osten von Seoul, geht auf die 1960er Jahre zurück, als Kräuterhändler aus dem ganzen Land über die nahegelegenen Bahnhöfe anreisten, aber auch traditionelle Heilkräuter, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Meeresfrüchte wurden hierher transportiert. Mit der Zeit entwickelte sich daraus ein riesiger Universalmarkt, der sich heute über eine Fläche von rund 235.500 Quadratmetern erstreckt. Viele besuchen den Markt nicht nur wegen der Heilkräuter, sondern auch wegen der vergleichsweise günstigen Lebensmittel. Kleine Speiselokale und Essensstände, die auch im Untergeschoss des Marktes zu finden sind, ziehen ebenfalls viele Kunden an. Hier fühlt es sich ein bisschen so an, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, was auch einen Teil des Charmes ausmacht, der den Markt und die ganze Gegend umgibt.
Auf dem Gelände des Gyeongdong-Markts befindet sich der Yangnyeongsi, der Seouler Markt für traditionelle Heilkräuter und Arzneimittel. Die Besucher kommen hierher, um nach traditionellen Heilmitteln zu suchen, die Körper und Geist anregen. 70% aller traditionellen Arzneimittel in Korea werden hier gehandelt, was ihn zum größten Markt Ostasiens im Bereich der traditionellen asiatischen Medizin macht. Der Markt bietet nicht nur einheimische Heilmittel, sondern auch seltene aus dem Ausland importierte.
Ein Besuch wert ist auch das Seoul K-Medi Center auf dem Markt, das sich für die Förderung der traditionellen koreanischen Medizin einsetzt. Das Museum für traditionelle asiatische Medizin, das sich darin befindet, stellt die Geschichte und Kultur der koreanischen Medizin vor und präsentiert eine Sammlung von Instrumenten für die Ausübung der traditionellen Medizin und etwa 380 Arten von Arzneimitteln. Man kann auch ein Fußbad mit Heilkräutern aus der koreanischen Medizin reservieren. Senioren ab 65 Jahren können hier zudem kostenlos eine Gesundheitsberatung und bei Bedarf auch Akupunkturbehandlungen erhalten. Wer sich also einen Einblick in die traditionelle koreanische Medizin verschaffen möchte, für den könnte dieser Ort ein guter Startpunkt sein. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Carla Mertens in Wetzlar, Ute Hutzfeld in Preetz, Brigitte Roth in Wangen im Allgäu, Monitor Alfred Albrecht in Emmendingen-Mundingen, Harald Süß in Straßhof und Benjamin Theile in Rien. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Und dazu gibt's Musik. Wir hören Oldie but Goodie mit This is what love feels like.
Another spring, another fall, whenever the seasons come, I can't feel the warm southerly breeze. Another sun, another rain, whatever the weather may be, I can see rainbows in the sky. Before I met you, darling, I couldn't tell how my heart felt this way. The moment I feel that you feel the same way too, I'm sure that this is love. I see two shining stars when I look at you. I see bluebirds making our way as we walk. No sweeter song than what you sing to me. No warmer coat than when you hug me tight. I feel I have wings of love when I kiss you. I feel I'm in heaven while I dream about you. No greater love than what you, my dear. If this isn't love, what else could it be? I'm sure that I know what that is. This is what love feels like.
So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 걱정돼서 그래. 걱정돼서 그래 heißt auf Deutsch so viel wie ich mache mir Sorgen. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Als seine Frau Kim Hae-won sich plötzlich anders als sonst verhält, macht sich Seo-do-woo Sorgen. Hae-won versucht ihn zu beruhigen.
이상하게 보지 마.
걱정돼서 그래. 왜 무리해?
무리 아니야. 차라리 이게 나. 진씨 말고 아무도 몰라. 말하지 마.
An einer Stelle sagt Do hier 걱정돼서 그래. Ich mache mir nur Sorgen.
걱정돼서 그래.
걱정돼서 그래.
걱정돼서 그래.
Mit 걱정돼서 그래 kann man zum einen zeigen, dass man sich Sorgen um sein Gegenüber macht. 쉬엄쉬엄해, 걱정돼서 그래. 그래, 좀 쉴게. Mach auch mal eine Pause, ich mache mir Sorgen. In Ordnung, ich mache eine Pause. Hier noch ein Beispiel. 밥 잘 챙겨 먹어, 걱정돼서 그래. 알았어. Pass auf, dass du genug isst, ich mache mir Sorgen. In Ordnung. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어. 밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
Zum anderen kann man damit sein Verhalten erklären, wenn man fürchtet, dass es missverstanden werden könnte. 간섭하려는 건 아니었어. 걱정돼서 그래. 내가 알아서 할게. Ich wollte mich nicht einmischen, ich mache mir nur Sorgen. Ich kümmere mich da selbst drum. Hier noch ein Beispiel. 잔소리 아니야. 걱정돼서 그래. 그래, 알았어. Ich schimpfe nicht, ich mache mir nur Sorgen. Okay, in Ordnung. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어. 잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 걱정돼서 그래 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. Diesmal sprechen wir mit Matthias, dem deutschen Bäcker und Betreiber der Bäckerei Lecker Lecker in Seoul. Bekannt ist die Bäckerei besonders für ihre Zimtschnecken und andere Backwaren, die Einflüsse aus deutscher und nordischer Backkultur nach Korea bringen. In dem heutigen Interview geht es um seinen Weg nach Korea, um die Idee hinter der Bäckerei und darum, warum gerade Zimtschnecken zum Mittelpunkt seines Konzepts geworden sind. Außerdem sprechen wir über Unterschiede zwischen deutscher und koreanischer Esskultur und darüber, wie Backwaren Menschen zusammenbringen. Guten Tag, vielen Dank, dass du bei uns bist. Kannst du dich kurz den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Ja, bitte? Freut mich. Hallo, ich bin Matthias. In Korea nennt man mich Matti und ich bin 37 Jahre alt, komme ursprünglich aus Deutschland, aus einer kleinen Stadt im Taunus. Das ist ganz nah an Frankfurt am Main dran. Und ja, ich lebe jetzt seit November 2023 voll in Korea.
Wann hast du die Bäckerei eröffnet? Warum Lecker Lecker? Jetzt kurz wieder, um auf die Bäckerei in Korea zu kommen.
Okay. Genau. Wir sind jetzt seit etwa 15 Monaten auf, also März 2025 haben wir angefangen.
Wow, ja. Mit deiner Frau zusammen oder?
Mit der Frau zusammen,
okay,
genau.
Okay, ist ein Familienunternehmen.
Und, ja, Familienunternehmen, ja, so kann man so sagen.
Ja, ja.
Und seit 15 Monaten etwa und ja, läuft ganz gut so.
Ja, wie kam, also für mich würde jetzt, ich glaube den Hörern und Hörerinnen würde sich auch jetzt die Frage stellen, wie kamt ihr auf die Idee, Zimtschnecken, habe ich gehört, in Korea zu machen und warum Lecker Lecker?
Ah, also erstmal, ich wollte ja in Korea bleiben.
Genau.
Und als Ausländer ist es halt relativ schwer, einen Job zu finden, einen normalen Job zu finden, wenn man jetzt nicht studiert ist.
Ja, und kein Koreanisch spricht.
Und ich habe mich halt gegen das Studium entschieden damals, weil ich gerne arbeiten wollte. Ich wollte was machen.
Ja.
Und für Südkorea war das leider zu wenig. Mhm. Und deswegen habe ich halt die Entscheidung getroffen, ja gut, dann muss ich etwas machen, wo ich selbstständig bin.
Ja.
Und naja, dann habe ich mehrere Dinge überlegt und mir gedacht, naja, ich mag backen eigentlich. Ne? Es ist etwas Handwerkliches, ich kann was kreieren, ich kann mit Kunden in Kontakt treten.
Richtig.
Und irgendwie, das hat mir so gefallen. Und meine Frau, sie war halt auch früher im Büro und hat sich halt auch überlegt, ja, sie wird halt auch gerne mal was anderes probieren und machen. Und sie hat halt auch eine Zeit gehabt, in der sie in Finnland war zum Beispiel. Mhm. Und dort fand sie halt auch diese Kannebule oder dann auch diese Zimtschnecken dort sehr interessant.
Ja.
Und ich kenne halt auch aus meiner Jugend die Zimtschnecken in Deutschland.
Ja.
Die sind ja so ein bisschen anders auch als in Korea dann.
Genau.
Und dann habe ich mir überlegt, ja, dann könnten wir sowas in diese Richtung machen und probieren.
Mhm.
Und so hat sich das so langsam aufgebaut.
War das ein längerer Traum von dir oder kam das jetzt durch die Idee, weil du hier eine Arbeit in Korea suchen wolltest?
Das kam eher so aus dem Moment heraus, dass ich irgendetwas machen möchte. Und man hat sich natürlich auch vorbereitet. Es gab diese Government-Projekte, wo man hingehen konnte. Und dann hatten die da auch ihre Räumlichkeiten, wo man backen konnte und probieren konnte. Und dann konnte man auch Probetests machen und so weiter.
Hast du das gemacht?
Ja, das haben wir länger gemacht. Und wir fanden den Prozess halt ganz interessant. Und wir konnten uns das auf lange Sicht vorstellen. Deswegen haben wir dann angefangen, unseren eigenen Store zu suchen.
Oh wow. Und Lecker Lecker ist ja auch besonders für seine Zimtschnecken bekannt. Warum hast du dich gerade für Zimtschnecken als zentrales Konzept der Bäckerei entschieden?
Ich glaube, in Europa ist es gar nicht so abwegig. Also Zimtschnecken sind überall zu finden eigentlich. Mhm. Also Zimt ist jetzt nichts Ungewöhnliches.
Richtig.
Und aber ich dachte auch, es ist nicht zu exotisch für Korea, weil in Korea denke ich auch schon, dass die Leute Zimt kennen.
Ja,
also es gibt viele Bäckereien und Cafés auch, die irgendwas, also nicht das ganze Sortiment, aber die haben kleine Sachen mit Zimt. Mhm. Dann gibt's Zimt-Bagels zum Beispiel oder dann auch Brezeln mit Bagels mit Zimt oder dann hast du auch einen Kaffee mit Zimt und also es ist schon irgendwo bekannt und deswegen habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich das ja irgendwie ein bisschen vertiefen noch.
Mhm. Naja, in Deutschland und in Nordeuropa ist ja eigentlich, Zimtschnecken sind ja sehr bekannt.
Richtig.
In Korea, wie kommen die Zimtschnecken, also von eurer Bäckerei jetzt in Korea an? Kommen die gut an? Wie ist die Reaktion der Koreaner?
Ja, also bisher habe ich jetzt nichts so Negatives gehört.
Ja.
Also für manche Personen ist es vielleicht doch sehr eigen oder vor allem, es kommt dann auch auf die Konsistenz immer drauf an. Mhm. Ne? Also Zimt an sich, glaube ich, da sind die Leute sehr offen für. Und die mögen es, es muss süß sein, es ist zimtig und manche mögen sogar extra Zimt auf ihren Latte oder dann auch nochmal extra Zimt auf die Zimtschnecke. Und ja, also ich denke mal, das ist absolut kein Problem und die Leute nehmen das super an. Kommt dann halt auf die anderen Kleinigkeiten drauf an.
Ah ja.
Und da hat dann Deutschland und Südkorea doch noch einen Unterschied.
Da wollte ich gerade drauf reinhaken. Siehst du da bei der Brotkultur und der Kaffeekultur zwischen Deutschland und Korea einen Unterschied?
Ah, definitiv.
Ja?
Einen
okay.
riesengroßen.
Was für einen Unterschied siehst du da?
Also als erstes die Brotkultur, da muss man sagen, das musste ich leider öfters hören, dass viele Koreaner sagen, ah, deutsches Brot. Ja, das schmeckt ja nicht, aber es ist gesund.
Oh Gott, das kann ich ja gar nicht mitstimmen. Ne?
Weil wir mit viel, mit Kernen und so weiter, die ganzen Füllungen, die wir haben. In Korea sind die Füllungen dann eher anders. Hier hat man dann Walnüsse drin oder Feige oder dann auch Käse und Zwiebeln und alles mögliche und dann auch nochmal schön glasiert mit Honig oder mit Sirup und oder dann auch die Softbuns mit der Wurst drin mit und dann natürlich auch schön süß obendrauf noch.
Aber das ist doch kein Brot, oder?
Und, also nein, also in Deutschland würde man nicht dazu Brot sagen. deswegen, aber ja, so ist es halt in Korea und ja, man muss es lieben oder man kann es hassen.
Genau. Und wie siehst du bei der Kaffeekultur? Also habt ihr einen Kaffee halt bei Lecker Lecker, dass ihr auch Kaffee dort anbietet?
Kaffee ist auch natürlich da und auch diverse andere Getränke.
Ah, ja.
Aber was für mich halt so richtig neu war in Südkorea, war der Iced Americano.
Ach ja, ja.
In Deutschland, es kommt wahrscheinlich so langsam, also es gibt mehr Stores, die es anbieten, aber so das klassische Kaffeegetränk gab es nicht, den Iced Americano.
Mhm.
Und ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich die Deutschen wollen den Kaffee nicht verwässern, weil die Eiswürfel drin sind oder also
der heiß
normalerweise wird heiß getrunken.
Genau.
Und von daher war der Americano für mich so eine Neuigkeit, eine neue Sache.
Trinkst du den jetzt und auch?
Ich trinke überhaupt gar keinen Kaffee in dem Sinne.
Ach so, okay.
Wenn ich mal etwas trinke, dann Latte, aber dann auch nur mit Sirup.
Ah ja.
Da haue ich mir tonnenweise Sirup rein, weil ich es einfach so mag. Ja, also ich bin eher so die Person, die in Deutschland, wenn Deutsche Kaffee trinken, wahrscheinlich kalten Kaffee, dann eher den Eiskaffee.
Ah ja, genau.
Das ist dann die Milch mit dem
Eis,
Eis drin und dann der Kaffee.
Ja.
Das ist so das Typische, was ich dann eher bevorzuge. Und aber, ja.
Ist halt ganz anders, würdest du sagen, richtig?
Richtig.
Und wie würdest du, ich war jetzt bei euch noch nicht in der Bäckerei, aber nach diesem Interview werde ich auf jeden Fall einen Besuch erstatten.
Gerne.
Wie würdest du aber den Stil eurer Bäckerei vielleicht erklären?
Den Stil? Ja, Homebaker.
Ah, Homebaker, okay.
Also so richtig schön von zu Hause aus backen und also jetzt nicht das ganz Professionelle oder dann die ganzen Dessert-Cafés oder das Französische, wo dann wirklich haarklein dekoriert wird und so. Nein, das kann ich auch nicht. Das habe ich auch so gar nicht gelernt. Und also das ist jede Cinnamon Roll ist ein bisschen anders und die haben ihre eigenen Formen. Und ja, damit bin ich aber ganz zufrieden, weil es halt manchen Gästen gefällt es auch sehr, weil es halt eher authentisch ist.
Richtig.
Das ist nicht so dieses an der Stange oder es ist nicht so
nicht ein Standard,
dieses ganz professionell hingehergerichtete. Und von daher, ja.
Das ist gut. Habt ihr Zimtschnecken mit verschiedenen Sorten oder bietest du nur jetzt die originale Zimtschnecke an oder gibt es auch verschiedene Sorten?
Also es gibt viele verschiedene Sorten und also es sind eigentlich, wir hatten vorher schon mehrere Sorten auf einmal im Sortiment, aber unsere Theke ist nun mal limitiert, deswegen sind das immer nur 6 auf einmal.
Nur
6 verschiedene.
Ja, also das ist auch viel.
Dann eher so 2 oder 3 Standard und dann die anderen variieren, weil das habe ich auch gelernt in Südkorea. Man muss halt seasonal things haben. Also du brauchst etwas Saisonales und da arbeite ich noch dran, immer wieder was zu machen. Und ist immer wieder eine Herausforderung. Das finde ich schön. Es dauert bei mir halt ein bisschen länger, weil ich kein Profibäcker bin und weil ich halt auch den Geschmack treffen möchte.
Ja.
Und der ist halt doch auch unterschiedlich hier in Südkorea, wenn man es mit Deutschland vergleicht. Und aber es ist. Es freut mich, dass ich so etwas machen kann.
Ja. Gibt es auch Zutaten in Korea, die du unbedingt vielleicht jetzt in dein Zimtsortiment auch mit einnehmen möchtest? Also die Korea-spezifisch sind vielleicht?
Also ich hatte schon Sachen probiert und geschaut, also experimentiert, ja. Und manche habe ich dann wieder rausgenommen. Also wir hatten zum Beispiel eine Tteokbokki Roll.
Also,
aber das ist dann eher so der Savory, also eher so als Menü fürs echte, für den echten Hunger.
Tteokbokki Roll.
Und da war dann Gochujang drin und alles Mögliche habe ich da versucht. Dann.
Ja.
Und das Brot hat sich halt so angefühlt, dass es halt wie so ein Tteokbokki ist.
Mhm.
Und und auch Black Sesame Roll hatten wir auch. Und da das ist dann halt auch immer, das ist aber glaube ich auch wieder so Love and Hate.
Mhm.
So, da ist dann die Nuance zwischen süß und dann zu viel Black Sesame und deswegen und dann auch mit, das hat sich dann eher, ich habe vergessen, wie heißt es. Es gibt diese Pfannkuchen und innen drin ist Honig oder Sirup und
Hotdog,
dann
meinst
Hot,
du?
Hotdog, ja. Hotdog,
ja.
Und so hat das geschmeckt. Also war dann in die Richtung. Waren halt so Experimente, wo man probiert und man auch zeitweise immer drin hatte. Und aber ich muss noch rausfinden, was auf lange Sicht gut ist.
Heißt es, Kaki würde auch sehr gut schmecken, glaube ich. Das kommt ja in Korea sehr gut an, die Kaki-Rollen vielleicht. Ist ein Tipp von mir.
Schauen wir mal in der Zukunft.
Auf jeden Fall leben. Ja, dann wollte ich auch dich zur letzten Frage schon fragen, zum Abschluss. Welche Ziele oder Pläne hast du für Lecker Lecker in der Zukunft in Korea?
Oh, natürlich möchte ich, dass mein Geschäft wächst.
Ja.
Und ich mehr Erfahrungen sammeln kann und es größer wird. Und natürlich so viele Leute wie möglich kommen, um mal zu probieren, um zu schauen, wie das so ist.
Ja.
Und wir hatten ja auch einige Leute, die am Bulgwang schon entlanglaufen und die sehen halt oben das Schild und sehen halt lecker, lecker.
Ja.
Und manche kommen halt auch, waren im Urlaub in Deutschland und kennen dann dieses Wort lecker oder so. Und dann kommen sie neugierig rein und fragen halt auch.
Ah, ja.
Und ich hoffe halt, dass noch mehr Leute irgendwie den Begriff lecker, lecker verinnerlichen und mal vorbeischauen und probieren und ich mein Geschäft größer machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem nach dem Gespräch, glaube ich, wird das auch auf jeden Fall nochmal gut vermarktet. Habt ihr eine Instagram-Seite für uns zum
Beispiel? Instagram-Seite haben wir,
Habt ihr? Okay.
Ja.
Unter Lecker Lecker Soul oder wie heißt die?
Jetzt muss ich nachgucken.
Jetzt musst du nachgucken. Wer macht das? Weil deine Frau, die die...
Richtig.
Habe ich mir gedacht.
Genau da bin ich nämlich das Problem. Ich bin nicht so derjenige, also heutzutage geht ja alles immer über Instagram, online, alles am besten hochladen. Dann diese ganzen, auf TikTok am besten auch noch, überall.
Ja.
Und ich bin da nicht mehr so drin.
Aber ich sehe schon, also habe es richtig geraten. Das heißt Lecker Lecker Soul.
Ja.
Also war richtig. Und ich finde die Karte ist auch richtig schön mit den Zimtschnecken als Tier, als Rolle. Na gut, dann bedanken wir uns sehr bei dir heute.
Vielen Dank.
Und ja, wir hoffen, dass wir auch mal einen Besuch erstatten bald.
Ne? Gerne.
Dankeschön.
Dankeschön.
Sie hörten die Interviewsendung So fern, so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asingiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.